So, guten Morgen zusammen. Genau, ich bin Markus Jansen und ich bin mit Ulrike, meiner Frau, hier Teil der Kirche, unter anderem im Gebetsteam. Und das macht sehr viel Spaß. Genau, ich habe eine sehr reißerische Überschrift, einen sehr reißerischen Titel gewählt für diese Predigt, nämlich Gefangenenbefreiung, die Sprengkraft der Vergebung. Genau, und darum geht's auch. Und Gefangenenbefreiung, die habe ich erlebt, Gefangenenbefreiung, als junger Polizist, als ich noch in der Bonner Einsatzhundertschaft war. Das war, ich glaube, 1987. Ich war ein junger Kerl. Ich war Polizeihauptwachtmeister. Das gibt es heute gar nicht mehr. Und wir waren auf einer Demo in der Nähe von Euskirchen, also damals waren wir stationiert in Bonn, da war damals noch Bundeshauptstadt, Bonn, ist die Abkürzung für Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben, so war das auch. Auf jeden Fall waren wir in Euskirchen und es war irgendwie ein linkes Thema, entweder Abrüstung oder Aufrüstung oder irgendwas mit Umwelt. Jedenfalls, wir waren ja jedes Wochenende mindestens einmal draußen zu einer Demo. Und da war natürlich präsent der sogenannte Schwarze Block, linksautonome, anarchische und Antifa-Leute, alle in Schwarz gekleidet. Und irgendwann lief die Demo aus dem Ruder, es wurden Steine und Flaschen geworfen auf uns. Ja, dann griffen die ganz normalen, einstudierten Methoden. Wir haben einen Keil gebildet, sind reingegangen, haben den Steinewerfer rausgeholt, haben ihn festgenommen. Und damit sollte es eigentlich beruhigt sein. Nein, das war erst der Anfang einer großen Hauerei. Denn die Komplizen dieses Mannes, die versuchten, diesen Mann aus unserem Mannschaftswagen wieder rauszubekommen. Wir mussten kräftig unsere Schlagstöcke einsetzen, um uns zu verteidigen und diesen Mann dann bei uns zu behalten. Und haben dann natürlich noch mehr Gefangene gemacht, weil neben der Gefangenenbefreiung, das lest ihr übrigens im Paragraphen 120 StGB, wer einen Gefangenen befreit, also Strafgesetzbuch, wer einen Gefangenen befreit, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und was wir da erlebt haben, das war eine Gefangenenbefreiung, wirklich eine versuchte, ist ja glücklicherweise nicht gelungen, mit menschlicher Gewalt motiviert aus Hass und Zorn. Und das habe ich halt häufig erlebt, aber das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Ich musste damals noch als Zeuge vor Gericht und musste aussagen und. Aber die Leute sind auch entsprechend dann bestraft worden. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Gefangenenbefreiung, genau. Cut. Wir alle kennen den Missionsbefehl. In Matthäus 28, 18 bis 20, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und so weiter und so fort. Kennen wir alle, ja, den Missionsbefehl. Aber kennen wir auch den Vergebungsbefehl, in Anführungsstrichen? In Kolosser 3, 13 steht: Vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Da scheint irgendwas vorgefallen zu sein, wo jemand verletzt worden ist und dann hat er Klage gegen den anderen. Der ist schuldig geworden an ihm. Und wenn wir noch weiter gucken, im Epheserbrief 4,32 steht: Vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und das finde ich total interessant. Und das habe ich mir mal näher angeguckt. Und das ist jetzt der erste Punkt. Wie hat Gott uns denn in Jesus vergeben? Und da finden wir ganz tolle Bibelstellen, zum Beispiel in dem Psalm 86, 5. Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Genau. Das ist die Herzenshaltung unseres Gottes. Und im Psalm 103, Vers 3, da steht: Der da vergibt alle deine Sünde. Alle deine Sünde. Und jetzt bin ich ja Polizeibeamter gewesen, später Kriminalbeamter.
Und da ist die Frage, wirklich alle deine Sünde? Auch Mord? Ich meine, wir machen ja gerne, ne? Wir haben es ja gerne mit Schubladen und Kategorien, ne? Also Lügen, okay, ist eine Sünde, aber ist ja nicht so schlimm. Aber Mord, oh, Mord, das ist schon echt heftig. Und genau. Und ich war ungefähr später dann nach meinem Studium 10 Jahre bei der Mordkommission, war Todesermittler und habe einige Täter und Täterinnen vernommen, die Menschen getötet hatten. Und ihr könnt euch vorstellen, typisches Täterverhalten, ich gebe immer nur das zu, was wir mir nachweisen können. Ne? Ist normal, ist auch legitim, habe ich auch Verständnis für, bis zu einem gewissen Punkt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was teilweise in so einem Vernehmungszimmer für eine Atmosphäre war. Wenn du auf der einen Seite warst und hattest schon auch Sachbeweise, ja, wo du genau wusstest, der muss es eigentlich gewesen sein, und dann sitzt einer vor dir und der versucht, sich da so rauszulavieren. Und diese Spannung und dieser Druck, der lastete natürlich auch auf dem jeweiligen Täter oder der Täterin. Und mehrfach oder meistens ist es mir gelungen, dann irgendwann auch dahin zu kommen, dass wir ein Geständnis hatten. Und nicht nur einmal habe ich dann den Betreffenden gefragt, und wie geht's Ihnen jetzt damit? Ja, ich bin froh, dass es raus ist. Der Druck ist weg, ich bin das los, ich bekenne mich dazu, ich stelle mich dazu, ich habe es getan. Und so kann man wirklich sehen, Gott, ja, er vergibt alle deine Sünde, wenn du dich dazu stellst. Das ist natürlich eine starke Eigenverantwortung, die jeder selber auch hat. Und ich habe später dann auch Menschen nachgegangen, die wir dann durch die Anklage auch ins Gefängnis gebracht haben. Und was aus ihnen geworden ist, das ist wirklich toll zu sehen, wenn Menschen resozialisiert werden können und wenn die dann am besten auch noch wirklich zu Jesus, zu Gott kommen. Ein Freund von uns, ein alter Freund von uns, der sagte dazu immer, Gott macht aus Fallobst eine Torte. Und das habe ich mehr als einmal erlebt. Und ich finde, das ist auch für uns eine Motivation, dass keine Sünde irgendwie zu schwer ist oder zu schlimm ist oder zu häufig ist, dazu komme ich später noch, als dass wir sie wirklich bekennen können und Gott bringen dürfen. Denn in 1. Johannes 1, Vers 9 steht ja, kennt ihr auch alle, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Hier steht, er ist treu und gerecht. Gerecht wäre ja, wenn man gesündigt hat, dass man nach menschlichen Maßstäben bestraft wird. Nein, hier ist gerecht anders gemeint. Es ist im Prinzip eine Selbstverpflichtung Gottes. Es drückt seine Bündnistreue aus. Er kann und will nicht anders, aus Liebe zu uns. Und das ist für mich immer wieder etwas, ja, was mich fast umhaut. Genau. Und dann steht hier, er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wir kennen die Szene der Fußwaschung, ja, wo Petrus sich im Prinzip dagegen sträubt, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Und in Johannes 13,10 spricht dann Jesus zu Petrus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Ist doch verrückt, oder? Ein schönes Bild. Denn wer gebadet ist, wer eingetaucht ist, wirklich in die Gegenwart Gottes, wer Jesus als seinen Herrn hat, der macht sich wohl noch die Füße schmutzig. Bleibt ja nicht aus. Aber wir müssen nicht mehr ganz gewaschen werden. Wir dürfen ihm aber jeden Tag unsere Füße hinhalten. Ich behaupte ja, dass kein Tag vergeht, wo wir nicht sündigen. Wie man so schön sagt, in Gedanken, Worten und Werken. Entweder so oder so. Und da ist das Beispiel mit den Füßen ja wirklich sehr prägnant und sehr konkret. Na, wieder reingetappt in deine Lieblingssünde? Hast du wieder gelogen? Hast du deinen Partner wieder gedemütigt? konntest du wieder nicht sein lassen, im Internet Pornos zu gucken? Wie fühlst du dich? Wie kommst du dir jetzt vor? Ach, mach dich doch nicht lächerlich. Wie oft willst du Gott denn noch um Vergebung anbetteln? Das ist ja mega peinlich. Wer redet so? Das ist der Verkläger. Das ist der Teufel. Der redet so. Gott ist da komplett anders. Und das wird zum Beispiel deutlich in Matthäus 18, 21, 22. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Ist doch verrückt. Und daran wird zum Beispiel der Charakter Gottes sichtbar, und er soll auch in uns, seinen Kindern, sichtbar werden. Und zwar sowohl beim Vergeben der Schuld anderer, als auch dann, wenn wir Sünden begangen haben und um Vergebung bitten sollten. Dabei ist aber ganz wichtig: Vergebung ist ein Prozess, der nicht erzwungen werden kann und der nicht unbedingt mit einem Mal abgeschlossen ist. Hier muss ich einen kleinen Einschub machen. Ulrike ist ja traumazentrierte Fachberaterin. Es gibt Menschen, die haben so viel Schlimmes erfahren, dass sie Traumata mit sich herumschleppen. Und da ist es ganz prägnant und da ist es ganz klar, denen kannst du nicht sagen, ey, vergib mal eben. Sondern das ist wirklich mitunter ein lebenslanger Prozess. Und deshalb ist es wichtig, und so gehen wir zum Beispiel auch in der Seelsorge vor, dass wir Menschen zwar vorstellen, dass Gott die Vergebung ja empfiehlt, aber den Zeitpunkt, den legt jeder selber fest. Es ist eine Entscheidung erforderlich, und zwar, und das finde ich ganz wichtig, zuerst vom Kopf. Das Herz darf später nachkommen. Aber Vergebung ist in erster Linie eine Kopfentscheidung. Und wie sieht jetzt göttliche Vergebung aus? Wenn wir mal wieder reingetappt sind in unsere Lieblingssünde oder wenn uns immer wieder einholt, was wir mal getan haben, was wir mal verbrochen haben, was unser Gewissen belastet. Das ist eine meiner Lieblingsstellen zum Thema Vergebung in Jesaja 38, 17. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Um euch das mal plastisch darzustellen: Gott ist nämlich der Erfinder des Dreckwegtages. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag, wenn du willst. Das sieht ganz einfach so aus: hinter seinen Rücken. Er wirft diese, ich gucke da nicht hin. Gott guckt da auch nicht hin. Ja, das müsst ihr euch so vorstellen. Und jetzt ist ja die Frage: Wohin wirft Gott unsere Sünden? Habt ihr eine Ahnung? Also, ich kann es euch sagen. Er wirft die Sünden in den Marianengraben. genau. Nach Micha 7,19 steht: Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen, oder an anderer Stelle in die tiefsten Tiefen des Meeres. Und der Marianengraben, bei den Surfern als Billabong bekannt, das ist die tiefste Stelle des Meeres östlich der Philippinen, 11.000 Meter tief. Also, Gott hat nicht nur kein Interesse, auf den blöden Müllbeutel zu gucken mit all deinem Dreck. Er will da auch gar nicht mehr ran. Das ist für ihn erledigt. Vergessen. Und diese Haltung, die fasziniert mich, weil Gott will nicht, dass zwischen ihm und uns irgendetwas steht, irgendetwas bestehen bleibt, was die Liebe zwischen uns, zwischen Gott und mir und Gott stehen bleibt. Weg mit dem Dreck. Genau. Kommen wir zu der zweiten Frage. Was vergeben wir denn? Ich muss mal auf die Uhr gucken, weil ich habe die Gabe der langen Rede. So. Gut. Was vergeben wir denn? Wenn wir auf den Wortsinn des Vergebens schauen, dann haben wir eine Definition, die sagt, etwas, worüber man verfügt, an jemanden abgeben oder ihm übertragen. Ganz praktisch im Alltag. Ich kann zum Beispiel eine Stelle oder eine Stellung, einen Auftrag oder ein Recht vergeben. Vergeben bedeutet für uns unser Recht darauf, jemandem, der an uns schuldig geworden ist, eine Verurteilung oder Ärger nachzutragen und es ihm heimzuzahlen, an Jesus abzutreten und ihn Richter sein zu lassen. Ich übertrage mein Recht auf Sühne, auf Rache und Wiedergutmachung an Jesus. Ich verzichte darauf und gebe es an Jesus ab. Und jetzt sind wir bei der richtigen Gefangenenbefreiung. Denn damit befreie ich gleich zwei Gefangene. Der an mir schuldig geworden ist, und mich selber, der ich jetzt nicht mehr ständig meinem Recht nachlaufen muss, dem anderen nicht mehr nachtragen und dauernd daran denken muss, was da passiert ist. Mit der Vergebung ist natürlich auch eine hohe Verantwortung verbunden, aber, wie ich eben schon mal sagte, ohne jeglichen Druck. Das wird zum Beispiel an dieser Stelle Johannes 20,23 klar. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Also wieder eine Entscheidung gefragt. Deine Entscheidung. Wie gehst du damit um? Heißt aber auch, Unvergebenheit führt zu Bitterkeit, Beziehungen leiden oder werden vergiftet. Ein Zitat: Bleiben Wut, Groll oder Rachegedanken über Jahre bestehen, kann das zu dauerhaftem Stress führen. Der Psychologe Matthias Allemand warnt, dass dieser chronische Stress sowohl die psychische als auch die körperliche Gesundheit belastet, etwa durch ein erhöhtes Risiko für Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, und da war ich lange Jahre, ich möchte sagen Jahrzehnte, ein gutes Beispiel dafür. Weil ich habe viele Verletzungen erfahren durch meinen Vater, den ich sehr, sehr liebe. Mein Vater, der war jemand, der blieb ganz lange ruhig und dann irgendwann, wenn er überfordert war, dann brachen Zorn und Jähzorn aus ihm heraus. Und darunter habe ich schwer gelitten, auch körperlich. Was natürlich dazu kam, war auch teilweise die Beschämung und der Scham, wenn das dann vor anderen passierte, wenn ich dann vor anderen verwemst wurde. Das war ganz schlimm, das war total beschämend. Was aber noch schlimmer war, ich habe meinen Vater natürlich dafür verurteilt. Ich habe ihm die Pest an den Hals gewünscht. Genau. Und da sagt die Bibel, mit dem Maß, mit dem ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Ja? Und wenn ihr verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und was soll ich euch sagen? Ich habe das in unsere Ehe und ich habe das in die Erziehung unseres Sohnes mit übernommen. Ich war schlimmer als mein Vater, bis ich Jesus kennengelernt habe und dann auch in den Seelsorgeprozess gegangen bin. Und da war für mich der Schlüssel ein Bibelvers wie eine Phrase, den jeder auswendig kann. Johannes 14,6, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und als ich Jesus kennengelernt habe und sein Vergebungsangebot, als ich erkennen durfte, dass er für meine Schuld, für meine Sünden gestorben ist, da ist bei mir peu à peu ein Bewusstsein dafür gewachsen, dass das vielleicht eine Befreiung werden könnte in der Beziehung zu meinem Vater. Und deshalb ist dieser zweite Teil, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, für mich so doppeldeutig. denn ich bin dadurch nicht zu meinem Vater im, nicht nur zu meinem Vater im Himmel gekommen, sondern ich bin dadurch auch zu meinem Vater gekommen. Ich konnte meinem Vater vergeben. Und manchmal, wenn ich von ihm getriggert werde, auch heute noch, vergebe ich ihm immer noch und immer wieder. Dass ich meinem Vater vergeben konnte und kann, hat die Beziehungsstörung zu meinem Vater, die sich wie eine Kette um mein Herz gelegt hatte, gesprengt, Stück für Stück. Und es bleibt ein Prozess, immer wieder zu vergeben. 70 mal 7 mal. Und diese Freiheit, die wir dadurch gewonnen haben, mein Vater und ich, die genießen wir heute richtig. Jetzt sind wir beide Rentner. Ist das geil? Wir fahren jeden Dienstag, mein Vater ist letzten Monat 90 geworden. Wir fahren jeden Dienstag zum Handballtraining. Ja, mein Vater spielt Handball. Der hat eine ziemlich geile linke Klebe. Was der noch alles im Tor unterbringt, das ist echt Hammer. Das genießen wir. Aber ich sage immer wieder, es war meine Entscheidung. Es war keine Herzensentscheidung, sondern es war vernunftsgesteuert. Das hört man ja sonst in der Kirche selten, ne? Ja, aber Leute, das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, das wirkt zusammen. Und wenn ich sehe, was wir heute für ein Verhältnis haben, mein Vater und ich, wir können über, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott und die Welt sprechen. Und er bittet mich um Gebet. Und wir können über Glaubensthemen sprechen. Das war früher überhaupt nicht möglich. Das ist so wunderbar. Gut, dass mein Vater so alt geworden ist. Ich möchte gerne noch eine kleine Abgrenzung machen, weil das finde ich auch immer wichtig, gerade in der Kirche. Weil es gibt so viele Mythen über Vergebung und ja, ich will es einfach sagen, es gibt so viel Falsches auch. Und deshalb möchte ich kurz sagen, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist nicht, Sünde zu vergessen. Ihr kennt diesen dämlichen Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Totaler Quatsch. Vergebung ist auch nicht, Sünde zu rechtfertigen. Das war so mein Style am Anfang, wenn es um meine Eltern ging. Ja, die konnten es ja nicht an, die wussten es ja nicht anders, die haben es ja auch nicht anders gelernt und so weiter. Das bringt gar nichts. Es bringt auch nichts, die Verletzungen zu leugnen. Spätestens in der Beziehung zu meinem Sohn kamen die wieder raus und die Auswirkungen, ja. Vergebung ist auch nicht, sich Sünde wiederholt gefallen zu lassen. Wenn ich klar habe, hier ist der andere schuldig geworden an mir, hier hat er mich verletzt, dann ist es erforderlich, dass ich Grenzen setzen kann. Ja, Grenzen kann man in Liebe setzen, sollte man in Liebe setzen, aber manchmal ist es auch erforderlich, dass man dann einen Kontakt meidet oder abbricht. Das ist möglich, zumindest für eine gewisse Zeit. Vergebung ist auch nicht, den Sünder aus seiner Verantwortung zu entlassen. Keiner würde auf die Idee kommen, ein Bankräuber, der geschnappt wird und geständig ist und Christ ist, zu sagen, ach, du bist ja Christ, Gott hat dir vergeben. Nee, du musst nicht in den Knast. Doch, er muss in den Knast. Und das ist gut so. Das ist nämlich sehr heilsam. Meistens, genau. Okay. Ich habe es erlebt, genau. Vergebung ist auch nicht, sofort wieder vertrauen zu müssen. Wer mich verletzt hat, der hinterlässt bei mir ein Gefühl des Misstrauens und auch der Vorsicht und des Zweifels. Und deshalb muss Vertrauen neu wachsen. Und da ist der andere, da ist der Täter in der Pflicht. Und Thema Versöhnung. Die kann man auch nicht erzwingen, aber eins ist klar, zur Versöhnung gehören immer zwei. Vergeben kann ich alleine. Ich habe viele Menschen auch in der Seelsorge gehabt, deren Eltern schon verstorben waren und die schuldig geworden sind an ihnen. in Jesu Namen und mit seiner Hilfe und geführt durch den Heiligen Geist kann ich auch Menschen vergeben, die schon gestorben sind. Weil ich werde ja meine Lasten damit los. Ja? Ich muss da nichts mehr nachtragen. Und das ist ja umso schlimmer bei Leuten, die verstorben sind oder zu denen ich keinen Kontakt mehr habe, die das nie wieder gut machen können. Von daher ist dieses Angebot, Anordnung, Befehl zu vergeben, eine Chance. Ich würde ein Fazit ziehen und euch bitten, wieder zu spielen. Gefangenenbefreiung nach dem Strafgesetzbuch ist gekennzeichnet durch menschliche Gewalt, motiviert aus Hass und Zorn. Gefangenenbefreiung durch Jesus ist gekennzeichnet durch Gnade und Barmherzigkeit aus tiefer Liebe zu uns und dies in Sanftmütigkeit. Und da bin ich Gott unglaublich dankbar für, dass ich das erfahren durfte, dass ich das immer wieder erfahren darf. Ulrike und ich, wir sind ein ganz normales Ehepaar. Ihr wisst schon, was das heißt. Ulrike meint, sie ist sich nicht ganz sicher. In der Beziehung aber schon. Auch wir haben unsere Differenzen schon mal oder Streitigkeiten, Missverständnisse. Und wir haben uns gesagt, wir wollen in unserer Ehe leben, einen Lebensstil der Vergebung. Und auch wenn wir da sehr unterschiedlich sind, ich brauche meistens nicht so lange wie Ulrike, das ist jetzt aber keine Wertung, jeder hat seine Gaben und Begabungen. Genau. Es ist ein Lebensstil geworden. Und dieser Lebensstil funktioniert nur mit Jesus bei uns. Vorschlag. Wir schließen mal die Augen. Also ich nicht, ich muss lesen. Ihr. Und fühl doch mal in dich hinein. Was ist jetzt gerade dein Gefühl, wenn du an Vergebung denkst? Wenn du daran denkst, wer dich verletzt hat? Wen du vielleicht verletzt hast? Was hast du für Gedanken? Was sagt dein Gewissen? Was sagt dir deine Intuition oder dein Bauchgefühl, was jetzt gut wäre, was jetzt für dich dran wäre? Oder besser, was sagt der Heilige Geist dir gerade jetzt? Vergebung kann man nicht erzwingen. Vergebung ist ein Prozess. Vergebung ist etwas, was du uns schenkst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns führst, Sünde zu bekennen, Sünde zu benennen, dazu zu stehen und sie bei dir abzugeben, damit du sie in den Marianengraben werfen kannst. Du siehst aber auch, wo wir verletzt sind, wo es schwer ist für uns, Dinge zu vergessen, wo wir Dinge nachtragen und uns dabei einen Buckel tragen. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist, als Tröster. Danke dir, Vater, dass deine Arme weit geöffnet sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du das Lamm auf dem Thron bist, der für unsere Sünden gestorben ist, der sein Blut für uns vergossen hat. Unfassbar. Ich lobe und preise dich dafür, Herr, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst. Und ich danke dir, dass du etwas anstößt, was jetzt beginnt. Ich danke dir, dass du unsere Freiheit willst, Herr. Zur Freiheit hast du uns berufen, so sagt dein Wort. Und ich lobe und preise dich für diese Freiheit, die wir immer wieder genießen dürfen, die ich erfahren durfte. Danke. Und so biete ich euch an, dass wir vom Gebetsteam für euch dastehen. Und wenn ihr was Spontanes habt oder wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr das einfach mal loswerden müsst, dann kommt zu uns am Kreuz. Lasst für euch beten. Lasst euch segnen. Und werdet frei. Oder fangt an, frei zu werden. Es beginnt mit dem ersten Schritt. Ist zwar eine Phrase, ist aber so. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Vergebung, kommt gerne später auf mich zu. Amen.